Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht des blauen Sofas.
Die Bücher von Richard David Precht versammelt, die füllen inzwischen schon ein ganzes Regal. Fast kann man gar nicht so schnell lesen, wie der bekannteste Publikumsphilosoph des Landes schreibt. Sei du selbst heißt das neue Buch. Und eins ist jetzt schon klar, diesen Imperativ, sei du selbst, den hat der Autor beim Schreiben dieses Buches auf jeden Fall selbst beherzigt. Denn die Begeisterung dieses Vielschreibers für seine eigenen Stoffe, die nutzt sich kein bisschen ab, sondern ganz im Gegenteil, die scheint noch an sich selbst zu wachsen. Herzlich willkommen, Richard David Precht.
Dankeschön.
Herr Precht, sei du selbst ist der dritte Band Ihrer Philosophiegeschichte. Es sind stolze 550 Seiten Text plus Anhang geworden. Und ganz kurz zur besseren Orientierung. Im ersten Band, da ging es um die Antike, im zweiten um Renaissance und Aufklärung. Jetzt also die Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Man spricht gerne vom langen 19. Jahrhundert und meint damit den Zeitraum von der Französischen Revolution 1789 bis zum Ersten Weltkrieg 1914. Und Sie haben jetzt dieses Buch natürlich geschrieben, weil nach Band 2 eben Band 3 kommt. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, warum ist es denn augenöffnend, sich hier heute und jetzt mit der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts zu befassen?
Also ich denke, das Spannendste an der Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert liegt darin, dass es doch einige interessante Parallelen zur Gegenwart gibt, die darin begründet sind, dass das 19. Jahrhundert die erste industrielle Revolution verarbeiten muss. Und die erste industrielle Revolution ist ja nicht nur der Beginn der Industrieproduktion und damit quasi des Kapitalismus, des modernen Kapitalismus, sondern es ist gleichzeitig das Ende der 2000 Jahre alten Herrschaft von Adel und Kirche. Ein neues Betriebssystem wird installiert, bürgerliche Leistungs- und Lohnarbeitsgesellschaft, und das verändert eigentlich alles. Und die spannende Parallele ist, wir gehen jetzt ins zweite Maschinenzeitalter ein, in dem nicht in erster Linie die menschliche Hand, sondern das menschliche Gehirn ersetzt werden soll. Und wieder stellt sich die Frage, was wird das für ein Betriebssystem sein, das daraus hervorgeht? Und wir haben spannende Parallelen. Auf die Französische Revolution und auf die industrielle Revolution folgte als erstes die Restauration. Die Bourbonenkönige kommen 1815 zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts wird Frankreich von einem Crackpot namens Louis Bonaparte, also Napoleon III., regiert, der erstaunliche Ähnlichkeiten mit Donald Trump aufweist. Und dass insgesamt der Rassismus aufflammt, dass der Nationalismus aufflammt, das sind ja alles Dinge, die wir heute auch wieder erleben, die immer dann passieren, wenn die Menschen spüren, dass der Boden anfängt zu schwanken, dass ihre Identität verloren geht und ein positives Neues nicht in Sicht ist. Und insofern ist die Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert sehr heilsam für das, was wir jetzt im 21. Jahrhundert erleben und was gerade erst begonnen hat.
Auf diese Parallelen wollen wir unbedingt noch weiter zu sprechen kommen. Sie haben jeden dieser Bände im Titel auf einen Imperativ gebracht, also natürlich auf einen aussagekräftigen Imperativ. Für die Antike erkenne die Welt, für die Aufklärung erkenne dich selbst und jetzt sei du selbst. Das heißt, da gibt es eine Verschiebung im Fokus vom Erkennen hin auf das in der Welt sein, auf die Lebensform. Warum diese Verschiebung?
Die antike Welt, von eigentlich einer einzigen Ausnahme abgesehen. Die antike Welt denkt, es ist die Aufgabe, eine objektiv vorhandene Realität so zu erkennen, wie sie ist. Und das sehen die allermeisten Menschen im Alltag so, das sehen auch sehr viele Naturwissenschaftler bis heute als ihr Metier. Die Philosophie wird aber dann, zweiter Band, von erkenne die Welt auf erkenne dich selbst gehen, weil man erkennt, dass wir ja objektive Aussagen über die Welt gar nicht fällen können. Wie sollen wir das denn tun? Ich meine, jeder, der hier sitzt, hat ein Wirbeltiergehirn und lebt in seinem Bewusstseinszimmer. Das, was wir hier gerade tun, findet in Ihrem Bewusstseinszimmer statt. Und Sie würden niemals endgültig wissen, ob das, was Sie hier in diesem Moment erleben, nur Gegenstand Ihres Bewusstseins ist oder ob es real existiert. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es real existiert, aber es gibt überhaupt keine Sicherheit, weil alle Bestätigungen auch wieder in Ihrem Bewusstsein stattfinden. Die Philosophie macht also die große Wende von dem Erkennen der Objektivität auf die Erkenntnisse des eigenen Erkenntnisapparates, der diese Objektivität nach Maßgabe des menschlichen Erkenntnisapparates konstruiert. Zweiter Band. Im dritten Teil, und das beginnt mit Søren Kierkegaard, es verstärkt sich bei Nietzsche, kommt ein Zweifel daran, dass die rationalen und kognitiven Fähigkeiten des Menschen besonders gut dafür geeignet sind, ihn tatsächlich zu erfassen. Also von Kierkegaard kommt die Feststellung, das Leben das ist, was passiert, während wir versuchen, uns selbst zu verstehen. Jede Erklärung, die Sie über sich und Ihr Leben machen, ist immer eine Erklärung im Nachhinein. Und der Verstand kann das Sein eigentlich gar nicht zureichend begreifen. Und deswegen der Imperativ, sei du selbst, statt erkenne dich selbst.
Gleichzeitig gibt es aber noch eine Bewegung, eine Verschiebung im 19. Jahrhundert, die mindestens genauso wichtig ist, nämlich es gibt einen unglaublichen Boom innerhalb der Biologie, also einen Wissensboom. Und damit kommen auch die Evolutionstheorien in die Welt. Und da kann man ja eigentlich fast sagen, das, was Galilei für das 17. Jahrhundert war, war Darwin mit seiner Evolutionstheorie fürs 19. Jahrhundert. Wie hat jetzt diese Evolutionstheorie das Selbstverständnis der Philosophie verändert, geprägt, durcheinandergebracht?
Also was Sie sagen, ist vollständig richtig. Also die Biologisierung des menschlichen Lebens richtete sich gegen das metaphysische Verständnis des menschlichen Lebens. Man kann sagen, Gott stirbt nicht erst bei Nietzsche, sondern er stirbt spätestens mit Darwin. Und man muss sagen, die Evolutionstheorie hatte ja schon eine bedeutende Geschichte vor Darwin. Also in Form von Lamarck oder von Georges Cuvier. Cuvier hat zwar nicht geglaubt, dass sich die Arten verändern können, aber das ist sozusagen, dass die Geschichte eine sehr, sehr lange Geschichte ist, die Geschichte des Lebens. Ich meine, man hat früher noch gedacht, zu Anfang des 18. Jahrhunderts gedacht, dass die Geschichte reicht einige 10.000 Jahre zurück. Lamarck ist der Erste, der mit Jahrmillionen hantiert. Plötzlich wird der Mensch aus dem Mittelpunkt der Schöpfung gerissen. Er wird biologisiert und er ist sozusagen nur noch ein Zufallsprodukt auf einer langen, langen Kette der Evolution. Und das hat natürlich Auswirkungen, weil die Philosophie den Menschen jetzt nicht mehr in einem System ins Zentrum der Welt stellen kann. Sondern aus systematischer Philosophie wird eine Perspektivierung des Menschen und es entsteht ein neues Begriff, nämlich Weltanschauung. Man wirft jetzt ein bestimmtes Licht auf den Menschen, ein bestimmtes Licht auf die Gesellschaft, weil der Mensch ja eigentlich nicht mehr im Zentrum des Universums steht. Das ist eine große Veränderung. Und das Zweite ist, dass von den Naturwissenschaften aus der Gedanke in die Philosophie übertragen wird, muss die Philosophie jetzt nicht auch endlich mal anfangen, exakte Wissenschaft zu werden. Bis heute gibt es Philosophen, sehr viele an Universitäten, die verstehen sich als Wissenschaftler. Das ist ein neues Verständnis von Philosophie und hat auch einen beträchtlichen Haken. Je wissenschaftlicher die Philosophie im engeren Sinne wird, umso wenig bleibt noch für sie übrig. Weil all die großen Fragen lassen sich gar nicht verwissenschaftlichen und am Ende bleibt Sprachlogik übrig. Und die Verwissenschaftlichung der Philosophie ist der Beginn ihres Bedeutungsverlusts.
Genau, also in dieser Lage, Sie haben es gerade sehr schön und anschaulich beschrieben, die Weltordnung scheint irgendwie völlig aus den Fugen zu sein. Während sich gleichzeitig auch der technische Fortschritt überschlägt, entstehen dann unterschiedliche Denkansätze, die sich teils ineinander verweben, teils aber auch in harter Opposition zueinander stehen. Von der Existenzphilosophie, diesem unglaublichen Hinzoomen auf den einzelnen Kierkegaards titelgebenden Sei du selbst, haben wir schon ein bisschen gehört. Gleichzeitig entsteht mit dem Materialismus eigentlich so etwas wie das Gegenprogramm zur Existenzphilosophie. Und da entsteht die Idee, dass die Sozialphilosophie genauso vorgehen könnte wie eine Naturwissenschaft. Dass also auch das Soziale feststehenden Gesetzen unterworfen sei, die es zu entschlüsseln gelte. Und das ist doch eine völlig unglaubliche Idee, die die Sozialphilosophie damals so prägt wie keine andere Idee damals, oder?
Es ist vor allem eine erschreckend moderne Idee. Also dadurch, dass man versucht, das Gesellschaftsleben naturwissenschaftlich zu beschreiben. Auguste Comte denkt 1830 und 1840 und auf eine andere Art und Weise John Stuart Mill auch. Es ist noch 20, 30 Jahre Arbeit und dann haben wir das Zusammenleben der Menschen und die Gesellschaft exakt wissenschaftlich beschrieben. Das ist ein Projekt, was bis heute nicht besonders gut funktioniert. Aber diese Vorstellung, dass wir heute in der heutigen Zeit mit den unglaublichen Datenmengen, die wir haben und so weiter, auf naturwissenschaftlicher Ebene Gesellschaft beschreiben können, ist wieder sehr, sehr, sehr aktuell geworden. Und es ist ja klar, in dem Moment, wo man nach dem Vorbild der Naturwissenschaften Gesellschaft versucht zu erklären, wird man blind für bestimmte Eigendynamiken der Gesellschaft, die nicht ins naturwissenschaftliche Erklärungsraster fallen. Denn die messbare Seite der Welt, wie Martin Seel sagt, ist nicht die Welt, sondern es ist die messbare Seite der Welt. Aber durch die Verwissenschaftlichung der Philosophie wird dieser Blick geworfen, dass man denkt, man könnte im Sinne von exakter Wissenschaft Gesellschaft minutiös beschreiben. Für die Philosophie bedeutet das, sie verliert zwei Kinder. Das eine ist die Soziologie, also aus Gesellschaftsphilosophie wird Soziologie, Philosophen sind nicht mehr zuständig und sie verliert auf der anderen Seite die Psychologie. Nicht die Psychologie interessiert.
Also diese beiden Disziplinen, die koppeln sich dann sozusagen aus.
Die koppeln sich im Laufe des 19. Jahrhunderts aus, sodass sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Philosophen permanent fragen, wozu gibt es eigentlich noch Philosophie? Wenn für den einzelnen Menschen die Psychologie da ist und wenn für die Gesellschaft die Soziologie da ist.
Und gleichzeitig, wenn wir jetzt nochmal den Bogen, weil Sie haben gesagt, das ist eine unglaublich aktuelle, gegenwärtige Idee, diese Art von Wissenschaftsdogma in der Philosophie. Wenn wir ins Heute gucken, dann können wir da sehen, es gibt sogenannte Sozialingenieure im Silicon Valley, die sozusagen an der perfekten Transparenz arbeiten. Also würden Sie sagen, letztendlich ist der Positivismus von damals der Sieger unter den Utopien?
Mit Sicherheit nicht der endgültige Sieger, aber die Leitideologie unserer Zeit. Wir leben in einer Welt, die tatsächlich die messbare Seite der Welt anfängt, mit der Welt zu verwechseln. Wir leben in einem Messbarkeits- und Planbarkeitswahn, der sich einen enormen Angriff auf den Humanismus darstellt. Alles, was in ihrem Leben wirklich einen Wert hat, entzieht sich der Planbarkeit. In ihrem wirklichen Leben ereignen sich Geschichten. Geschichten ist das, was passiert, wenn was dazwischen kommt. Die Vorstellung der Digitalingenieure ist, ein Leben zu leben, in dem gar nichts mehr dazwischen kommen kann, weil alles im Grunde genommen berechenbar ist, weil alles transparent ist, weil alle Faktoren und so weiter berechnet werden. Und hier findet im Augenblick, und das ist der Konflikt unserer Zeit, zwischen dem klassischen Verständnis von Humanismus, der Mensch als etwas Irrationales, Emotionales, schwer Verständliches, Widersprüchliches, in die Vorstellung des Positivismus, dass man menschliches Leben, menschliche Gesellschaft, menschliche Zukunft am Reißbrett planen kann. Es ist nur eine Frage, wie groß die Datenmengen sind.
Springen wir nochmal zurück, denn das Paris von damals, das hätte nicht nur zum Zentrum des einheitlichen, des positivistischen Europas werden sollen, wäre es nach Comte gekommen, sondern es war tatsächlich auch, man würde heute vielleicht sagen, so etwas wie ein Start-up-Paradies des Sozialismus, also der Hotspot der Frühsozialisten. Es gab eigentlich kein sozialistisches Konzept, das damals dort nicht diskutiert worden wäre. Und da muss man doch sagen, wegen dieser unglaublichen Prominenz, die später dann Karl Marx und Engels entfalten sollten, fristen die Frühsozialisten eigentlich so ein bisschen wie ein Schattendasein in unserem heutigen historischen Gedächtnis. Und das doch völlig zu Unrecht, oder?
Also ich finde Ihre Formulierung Start-up-Metropole des Frühsozialismus großartig, weil es trifft exakt, was damals los war. Als Marx nach Paris kam und Engels nach Paris kam, da gab es da bereits alle erdenklichen Spielarten von Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Und Marx und Engels kannte überhaupt niemand. Und heute kennt man fast nur noch Marx und Engels und all die anderen kennt man nicht mehr. Und das Spannende ist, dass sowohl die englischen wie die französischen Frühsozialisten eine ganze Reihe von spannenden Gedanken hatten, die nicht in bestimmte Fehler und in bestimmte Fallstricke verwickelt waren, die den Marxismus später so unerträglich gemacht haben. Und ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert ganz gut daran tun, diesen Ideenvorrat uns nochmal genau anzugucken. Also zum Beispiel interessant, von den Franzosen aufgegriffen, aber in England entwickelt, William Godwin. Ja, jemand, der bei mir einen größeren Stellenwert kriegt, als in Philosophiegeschichten normalerweise üblich ist. William Godwin entwickelt die Theorie davon, dass Maschinen irgendwann dazu führen, dass die Leute befreit werden, weil sie immer weniger arbeiten. Das ist etwas wahnsinnig Aktuelles für das 21. Jahrhundert, wo hochintelligente Maschinen sehr viel menschliche Arbeit abnehmen können. Und statt mal zu überlegen, ob das nicht ein menschheitsentwicklungstechnischer Fortschritt ist, betrachten wir den Wegfall von Arbeit in unserer Gesellschaft immer noch als das größtmögliche Problem oder den größtmöglichen Unfall, der passiert. Und wenn demnächst eine größere Arbeitslosigkeit einsetzt, dann werden wir nicht mehr über das Klima reden, sondern wir werden nur noch das betrauern. Und ich bin pausenlos damit beschäftigt, mit Gewerkschaftern und Sozialdemokraten zu reden, die glauben, der Wert und die Würde eines Menschen hinge von seiner Lohnarbeitsleistung ab. Und da würde es diesen Leuten ganz gut tun, mal frühsozialistische Literatur zu studieren und sich zu überlegen, welchem eigenartigen, kontingenten Dogma sie in diesem Punkt anhängen. Denn wenn ich in Düsseldorf in ein teures Kaufhaus in der Woche gehe und lauter Gattinnen da ihre Pelzmäntel aussuchen, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie ein Würdeproblem mit ihrem Leben haben. Also wer über ausreichend Geld verfügt, bemisst den Wert seines Tuns nicht mehr an der Lohnarbeit, sondern das ist das, was man den Leuten eingeredet hat, dass sie so viel wert sind, wie ihr Lohn ist, die schlecht bezahlten Tätigkeiten machen. Und die Sozialdemokratie verteidigt ausgerechnet dieses Ethos.
Apropos genügend Geld, man könnte ja jetzt sagen, naja, in einer gewissen Weise knüpft auch der Sozialismus an diesen Imperativ sei du selbst an, wenn auch in radikaler Abwandlung. Denn, jetzt mal sehr simplifiziert, sagt er eigentlich, sei du selbst, sowas kann auch nur so ein Großkaufmannssöhnchen wie Kierkegaard in die Welt setzen. Denn damit das wirklich für alle und nicht nur für ein paar wenige Privilegierte gelten kann, da müssen sich die ökonomischen Voraussetzungen grundsätzlich ändern. Denn das Sein bestimmt eben das Bewusstsein.
Ja.
Und wir wissen alle, Karl Marx sollte dann der prominenteste historische Materialist werden. Warum hat er die Frühsozialisten derart in den Schatten gestellt?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also Marx hatte er eigentlich Wirkung und Anerkennung erst im Alter. Und in der ganzen früheren Zeit davor spielte er überhaupt gar keine Rolle. Und eigentlich erst in den späten 1860er Jahren kommt er überhaupt durch die Internationale und so zu einer gewissen Prominenz. Vorher war der die völlige Schattenexistenz, übrigens schon aus dem Grund, Deutschland war kein Nationalstaat und Deutschland war kulturell in nichts führend. Und aus der Sichtweise der Franzosen war Deutschland ein Entwicklungsland in kultureller Hinsicht und aus der Sichtweise der Engländer ebenfalls. Wer also aus Deutschland kam, wurde per se schon mal überhaupt nicht ernst genommen. Ich meine, auch Hegel ist nirgendwo in der englischsprachigen Welt und von sehr wenigen Ausnahmen aus der französischen Welt überhaupt rezipiert oder ernst genommen worden. Also die Deutschen waren in Deutschland weltberühmt, aber jenseits davon überhaupt nicht. Und auch Marx war nicht mal in Deutschland weltberühmt, sondern ein kleiner Zeitungsjournalist aus Köln. Also das war etwas, wo man nie damit gerechnet hätte, dass von all den vielen Facetten an Sozialismen, Kommunismen, Anarchismen sich ausgerechnet die durchsetzen sollten. Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage, Rezeptionsgeschichte. Als Deutschland die führende Industrienation der Welt wurde und England überholte und starke sozialistische Parteien, nämlich die damalige SPD, entstand, die haben natürlich vor allen Dingen an ihren deutschen Vorfahren, also an Marx, angeknüpft. Und dadurch wird Marx überhaupt erst prominent, richtig prominent eigentlich posthum. Interessant ist natürlich auch, ich meine, hätte Lenin nicht auf Marx aufgesattelt, sondern hätte versucht, auf Fourier aufzusatteln oder auf Godwin aufzusatteln oder sowas alles, weiß ich auch nicht, ob der Marxismus überhaupt so bedeutend geworden wäre.
Machen wir mal ganz kurz einen kleinen Sprung und zoomen zu den Pragmatikern. Die Pragmatiker sind heute nach wie vor eine sehr einflussreiche Strömung innerhalb der akademischen Philosophie, in der breiteren Öffentlichkeit jetzt aber nicht so unbedingt besonders prominent. Ich habe aber den Eindruck, in Zeiten der Fake News, wo also manche Fakten einfach erfinden, andere Fakten dagegen so behandeln, als wären sie Bäume, die man einfach vorfinden kann, die man einfach zählen kann, täte uns ein bisschen Rückbesinnung auf den Pragmatismus vielleicht gar nicht so schlecht. Denn der Pragmatismus, die Pragmatiker damals, also Peirce, James, Dewey, denen ging es um die Bedingungen von Wahrheit.
Ja.
Was haben die uns heute noch zu sagen?
Ja,
oder vielleicht also wieder zu sagen?
Ich suche mal, weil Peirce ist ein ziemlich kompliziertes Kapitel. Ja. Ganz, ganz bedeutender Logiker. Ich nehme mal William James, der die allgemein verständlichste Fassung des Pragmatismus entwickelt hat. Ein Philosoph, der unglaublich gut schreiben konnte und wahnsinnig talentiert daran war, populär zu wirken. Ja, also ein ganz, ganz bedeutender, wirklich großer Mann. Er war der berühmteste Philosoph seiner Zeit, auch wenn viele ihn nicht mehr kennen, Psychologe und Philosoph. Und William James hat sich bei der Frage nach der Wahrheit ganz neu orientiert, indem er sich gesagt hat, wie wichtig ist eigentlich Wahrheit? Und stellt eigentlich fest, im Leben, in ihrem ganz normalen Leben spielt Wahrheit eine extrem untergeordnete Rolle. Jedenfalls Wahrheit im emphatischen Sinne. Also, dass sie jetzt ein Riesenverlangen daran haben, eine ganz, ganz, ganz objektive Wahrheit zu erkennen. Er sagt, bis auf so ein paar Fachwissenschaftler interessiert das keinen Menschen. Der normale Mensch ist froh, wenn er für irgendwas eine Wahrheit gefunden hat, wie schnell, wie zufällig auch immer. Und auf diesen Standpunkt stellt er sich dann und lässt sich davon auch nicht mehr abbringen, weil sich die Wahrheit nach der Nützlichkeit bemisst. Das heißt also, wenn ich Ihre Weltsicht, politische Weltsicht, mit einer Information konfrontiere, die Ihnen überhaupt nicht in den Kram passt, dann werden Sie sie entweder ignorieren oder Sie werden mich zum Schwachkopf erklären und dann brauchen Sie Ihr Weltbild nicht weiter zu überdenken. Das findet gegenwärtig bei dem menschengemachten Klimawandel statt. Also es ist ein großes Problem für Donald Trump, es ist ein großes Problem für die AfD und ein zunehmendes Problem für die FDP, den menschengemachten Klimawandel im vollen Umfang anzuerkennen, weil man dann nicht weitermachen kann wie bisher. Was macht man also? Man leugnet ihn, ist das Problem los. Das ist ein schönes Beispiel, was zeigt, dass es diesen Menschen geht es nicht um Wahrheit, sondern um nützliche Wahrheiten. Und diesen Zusammenhang zwischen der Nützlichkeit bei der Wahrheitsfindung wird evolutionär begründet. Es ging in der Savanne unserer Vorfahren in keiner Form darum, objektive Wahrheiten zu erkennen, sondern zu wissen, wo die Wasserlöcher sind, also nützliche Wahrheiten zu sammeln. Und die Nützlichkeit und die Wahrheit sind im Leben eines jeden Menschen, um sich gut orientieren zu können, so eng miteinander verschränkt, dass absolute Wahrheiten im Leben der allerwenigsten Menschen eine ernstzunehmende Rolle spielen. Und darüber aufgeklärt zu haben, ist eine sehr schöne Vorlage, um zu verstehen, warum die Bedeutung von Fake News so groß ist und warum es so viele Menschen gibt, die mit holzhackerischer Sicherheit Urteile über Dinge fällen, von denen sie eigentlich nicht viel verstehen.
Lassen Sie uns abschließend noch ganz kurz auf die Väter der Soziologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts schauen. Große Namen hier, Simmel, Durkheim, Weber. Ich picke jetzt mal kurz Durkheim heraus, weil der hat einen Begriff geprägt, der sehr aktuell ist, nämlich die Anomie. Und mit diesem Begriff hat er das Industriezeitalter als eine Zeit beschrieben, in der die ökonomische und auch die technische Entwicklung, die soziale, die wünschbare soziale, komplett abhängt. Und ich denke, 100 Jahre später müssen wir uns eigentlich eingestehen, dass diese Art von Ungleichzeitigkeit im digitalen Zeitalter erst so richtig einschlägt, auf noch einem viel globaleren Niveau.
Ja, ja. Das ist völlig richtig beobachtet. Durkheim in der Zeit der zweiten industriellen Revolution, also der Zeit der Elektrifizierung und dem Beginn der industriellen Massenproduktion, stellt fest, dass der technische Fortschritt so viel schneller galoppiert als die gesellschaftlichen Entwicklungen, zum Beispiel die Anpassung der Moral an die Folgen des technischen Fortschritts, überhaupt passieren kann. Und nennt diesen Zustand Anomie, das ist im Grunde genommen die Situation der Unregierbarkeit. Und das ist etwas, vor dem wir heute widerstehen. Der technische Fortschritt ist im Augenblick der rasante Treiber unserer Gesellschaften. Und die gesellschaftlichen Auswirkungen des technischen Fortschritts sind so enorm, dass sie bei uns bevorzugt von der Politik nicht mal in den Blick gefasst werden. Ja, also wenn im Bundestag das Wort Digitalisierung fällt, dann reden die Leute über Kabelnetzaufbau, dann reden die über 4- und 5G-Netze, dann reden sie über die Frage, ist die deutsche Wirtschaft in dem und dem Sektor schnell genug aufgestellt? Und man redet vielleicht noch ein bisschen über Datenschutz, ja, und Cybersicherheit. So, darüber reden wir. Wir reden nicht darüber, dass wir dabei sind, unser gesamtes Gesellschaftssystem zu karnevalisieren. Ja, dass wir dabei sind, das Betriebssystem Gesellschaft auszutauschen und dass die Kapitäne dieses Schiffs überhaupt gar keine Ahnung haben, wohin sie steuern sollen. Das heißt, wir drohen, in einen solchen anomischen Zustand zu fallen. Und Sie haben völlig recht, Durkheim ist sehr, sehr aktuell.
Aber wenn es so ist, wenn jetzt wieder die technische und ökonomische Entwicklung, die soziale derart überrumpelt, was kann, was soll, was muss dann die Aufgabe der Philosophie sein, um dieser Art von Ungleichzeitigkeit etwas entgegenzusetzen? Letzte Frage.
Ich glaube, das Wichtigste ist, die Logik hinter der Technik sehr, sehr genau zu verstehen und die Frage nach der Technik mit der Frage der Sinnhaftigkeit zu verbinden. Das tun wir nämlich nicht mehr. Wir sagen, jetzt kommt die technische Entwicklung und dann gibt es Mensch-Maschine-Schnittstellen und dann gibt es Superintelligenz und dann übernehmen die Maschinen die Herrschaft oder wie auch immer. So, und wir tun das so, als wäre das naturgesetzlich, würde das alles feststehen. Das kommt. Und wir müssen uns an das, was kommt, anpassen. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Von alleine kommt das alles nicht. Das sind Menschen, die das machen, das sind Firmen, die das machen, das sind Entscheidungen, die da getroffen werden und die nur deswegen getroffen werden können, weil die Menschen sich die Auswirkungen des Ganzen für sich überhaupt nicht ausmalen können. Und jetzt wäre die Aufgabe der Philosophen, Aufklärung darüber zu machen, was das eigentlich wirklich alles bedeutet. Für jeden Einzelnen bedeutet, für Gesellschaften bedeutet, für Kultur bedeutet und so weiter. Und diese Dimension ist heute so wichtig, dass ich mir wünschen würde, es gäbe Tausende von Philosophen, die sich damit beschäftigen würden und etwas weniger, die sich mit formaler Logik und mit Platon in heutigen Zeiten beschäftigen.
Herr Precht, ganz am Schluss noch eine letzte Frage. Und zwar, Sie haben im Deutschlandfunk Kultur verraten, dass bevor wir uns auf Band 4, also auf die Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts ab den 20er Jahren freuen dürfen, wird es noch einen kleinen anderen Band geben. Was wird da zu finden sein?
Da werde ich über das, was ich zuletzt gesagt habe, schreiben. Das heißt also, ich werde mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und werde versuchen zu verstehen, was das ist und vor allen Dingen darüber hinaus zu verstehen, was das für uns alle bedeutet.
Wir sind gespannt. Herzlichen Dank, Richard David Precht.
Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ich begrüße auf der Buchmesse beim Blauen Sofa die Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin Doris Dörrie. Sie hat ein Buch mit hier hingebracht, in dem sie aus ihrem Leben erzählt, von ihren Erinnerungen, uns aber vor allem auffordert, es auch zu tun, einfach drauf loszuschreiben, ohne Scheu, uns frei zu schreiben vielleicht. Es heißt Leben, Schreiben, Atmen. Genau in dieser Reihenfolge. Herzlich willkommen, Frau Dörrie.
Dankeschön. Danke.
Ja, es ist diese Reihenfolge. Also das Schreiben kommt noch vor dem Atmen, woraus ich jetzt mal schließe, dass das Atmen ohne das Schreiben nicht funktioniert, zumindest lebenswichtig ist. Wieso?
Na, erst kommt das Leben.
Das Schreiben. Aber Leben ohne Atmen ist schwierig.
Ja, eben. Ich hoffe, Sie leben alle noch, denn Buchmesse ist ja auch sehr anstrengend. Da vergisst man manchmal auch das Atmen. Ich habe das Buch geschrieben, weil mir bei diesen vielen Schreibworkshops, die ich überall auf der Welt immer gebe und ich seit 20 Jahren unterrichte ich Schreiben an der Filmhochschule München, aufgefallen ist, wie glücklich es dann doch macht, wenn man so ein paar simple Regeln befolgt und 10 Minuten am Stück schreibt und in seinem Erinnerungsschatz gräbt und auch begreift, was für einen unglaublichen Reichtum man in sich trägt. Und das ist das Gegenteil von dem, wie wir uns halt doch oft fühlen, dass wir uns oft so klein und schäbig fühlen und nicht genug sind. Da dann doch nochmal nachzuschauen, was habe ich denn alles auf dieser riesigen Speicherplatte unserem Hirn gespeichert in diesem doch sehr wunderbaren, einzigartigen Leben mit all dem Schmerz und der Trauer, die auch dazu gehören. Was ist denn eigentlich alles da? Und da ist halt unendlich viel. Und dazu weiß ich halt inzwischen wirklich so ein paar Tricks und Mittel und kann tatsächlich jedem innerhalb von 10 Minuten Schreiben beibringen.
Okay, gut, 10 Minuten. Wir machen jetzt hier keinen Schreibkurs, dennoch können Sie uns vielleicht ein paar Tricks verraten, damit die Zuschauer hier rausgehen und sagen, okay, jetzt will ich auch.
Wäre aber auch mal ganz schön, so irgendwie Fernsehprogramm, alle schreiben,
ja,
oder?
Ja, genau.
Also einer der Tricks ist, und das klingt seltsam, ist wirklich nicht nachzudenken. Also wir denken, beim Schreiben muss man so viel denken, aber eigentlich ist dieses analytische, bewertende Denken erstmal der Feind des Schreibens. Weil wir da natürlich auch ständig darüber nachdenken, was wir da so schreiben. Und wir kommen uns da auch sehr schnell zu blöd, zu unoriginell, zu untalentiert, alles Mögliche vor. Weil wir das auch immer noch so lernen, dass Schreiben irgendwie so was Großartiges ist und Genies können das, irgendwie Thomas Mann und weiß nicht wer alles, aber wir nicht. Und das Gegenteil ist wahr. Und wenn wir dieses Nachdenken ausschalten, und da gibt es halt Kniffs dazu, einer ist einfach wirklich mit der Hand am Stück zu schreiben und nicht aufzuhören, wirklich nicht aufzuhören.
Und eben nicht am Computer.
Nicht am Computer, die Hand über das Papier zu bewegen, dann merken wir, wie wir langsam diesen großen Kritiker oder auch Kritikerin auf unserer Schulter ausschalten können, dem, der das Maul stopfen können und wirklich absinken können in etwas, was so nochmal so besonders und so einzigartig ist. Und das ist unsere Biografie und die ist immer erzählenswert. Jede Biografie, jedes Leben ist erzählenswert, wenn man es ganz genau macht und wirklich auch die Kleinigkeiten genau beachtet, von denen wir sonst glauben, ach, das ist banal und wen soll das schon interessieren? Nein, es ist genau das.
Jetzt haben wahrscheinlich viele von Ihnen schon mal Tagebuch geschrieben, inklusive ich. Aber bei Ihnen geht es anders. Drauf losschreiben heißt eben auch viel assoziieren, viel Fantasie zulassen, auch Blödsinn schreiben.
Ja.
Also eben nicht nur immer, wie war es denn wirklich, sondern einfach mal drauf los.
Naja, es ist schon erstmal dieser Versuch zu gucken, was trage ich alles wirklich in mir und dem mit so einer großen Genauigkeit und mit einer Liebe zum Detail auch zu begegnen. Das hat Nabokov das Streicheln des göttlichen Details genannt, Caress the Divine Detail. Und es stimmt, also diese Übungen, die ich mache, sind zum Beispiel eine, mit der ich immer anfange auf der ganzen Welt, beschreib den Boden unter deinen Füßen als Kind. Schau genau dahin, wo du lang gegangen bist und beschreib das Linoleum, das Parkett, das Gras, die Betonsteine, über die du gegangen bist, die Teerbuckel im Asphalt. Erinnere dich genau, worüber du als Kind gelaufen bist. Und dann kommt so eine ganz präzise Erinnerung zurück und plötzlich sind wir auch wirklich wieder im Haus der Wohnung unserer Eltern, Großeltern, in dem Garten, wo wir gespielt haben und können uns dann mit einer wirklich beglückenden Präzision erinnern. Und darum geht es. Und natürlich sind wir alle Fiktion. Wir erfinden uns ständig. Wir schreiben ständig so unsere Geschichte vor uns hin, wer wir so sind. Aber gleichzeitig haben wir eben diese ganz präzisen Erinnerungen, die unverwechselbar unsere sind und die kein anderer hat, nur wir. Und dem nachzuspüren und da eben zu begreifen, wie großartig das auch ist, dass wir diese Erinnerungen besitzen und nur wir sie besitzen und sonst niemand, also nur ich habe diese Erinnerungen. Darum geht es in diesem Schreiben.
Jetzt würde man ja normalerweise, wenn man eben in die Wohnung, das Haus, den Garten seiner Kindheit zurückgeht, gedanklich in der Vergangenheitsform schreiben. Sie sagen, man soll das auf jeden Fall in der Gegenwart tun.
Weil es dann sehr viel näher wieder an einen herankommt. Also in dem Moment, wo ich losgehe und diese Kinderfüße sehe und tap, tap, tap merke, ah ja, genau, das war das Parkett. Und da war immer diese Schwelle, über die ich gestolpert bin. Da bin ich immer mit dem großen Zeh angestoßen. Und da ist der Teppich von meinem Kinderzimmer, Schlafzimmer mit meinen Geschwistern. Und dann geht es immer weiter. Und da sind die Teppichfransen, aus denen ich immer Zöpfe geflochten habe. Und. Also sich da so weiterzutasten, das ist erstaunlich, was dabei auch auftaucht an Erinnerungen, von denen man geglaubt hat, dass sie gar nicht mehr existieren.
Das wollte ich gerade sagen. Erinnerungen sind ja doch sehr brüchig und manchmal weiß man etwas auch nur noch so ungefähr. Aber das heißt, Sie haben die Erfahrung gemacht, dass man sich schreibend die Erinnerung zurückerobert und sich auch darauf verlassen kann?
Naja, mit diesen Tricks kann man sich wirklich sehr genau erinnern. Aber manches, und das beschreibe ich auch, sind Erinnerungen, die nicht stimmen. Also ich beschreibe zum Beispiel, dass ich mich sehr genau erinnern kann, dass ich in Neuschwanstein das Tischlein Deck dich von König Ludwig gesehen habe. Ich kann Ihnen das im Detail beschreiben. Das ist aber nicht in Neuschwanstein. Ich habe es definitiv nicht gesehen. Aber ich kann mich wohl sehr gut daran erinnern. Es ist in Schloss Linderhof.
Und da waren Sie nie?
Na, da war ich nie. Aber ich war da. Und da auch zu gucken, okay, wie weit kann ich mir selbst trauen und wie weit erzähle ich mir aber selber auch Geschichten, die gar nicht so über mich stimmen, also auch Geschichten von Unfähigkeit, Unvermögen, ich kann das sowieso nicht, ich bin eine, die nie oder einer, der das nie kann. Nein, stimmt nicht unbedingt. Also da ist auch oft das Gegenteil wahr. Oder ich bin jemand, der niemals stiehlt. Oder ah doch, als Kind habe ich irgendwie Süßigkeiten geklaut. Oder das alles ist auch immer im Gegenteil vielleicht ein bisschen wahr. Und das macht sehr viel Spaß, das rauszufinden, auch mit Humor und Distanz über sich selber dann zu sehen. Ah ja doch, ich erinnere mich, wie ich irgendwie mit der Hand in die große Süßigkeitskiste beim Kiosk gelangt bin oder was immer das war. Das macht Spaß, ja. Aber nochmal, es gehört halt auch jede Menge Trauer und Verlust dazu, auch all diese harten Dinge, die wir erleben, die einfach dazugehören. Wenn man drüber schreibt, merkt man, das bringt einen jetzt nicht mehr um. Man kann dabei sehr traurig werden, wenn man es schreibt, aber es ist ein Unterschied, wenn wir die Erinnerungen selbst besitzen oder ob die Erinnerungen uns besitzen. Und sich da durchzuschreiben, und das mache ich halt auch exemplarisch vor, das kann auch sehr, sehr gut sein.
Normalerweise schreibt man natürlich in der Ich-Form, aber Sie sagen auch, man soll es mal versuchen, in der dritten Person zu schreiben. Was ist da erfahrungsgemäß der Unterschied?
Wenn es einem zu nah rückt, also wenn man wirklich über sehr, sehr traurige Erfahrungen, Erinnerungen schreibt, dann ist es manchmal ganz gut, in die dritte Person zu wechseln. Dann hat man ein bisschen mehr Distanz, kann seltsamerweise dann auch manchmal sogar ehrlicher sein und direkter nochmal drüber schreiben als in der ersten Person. Das ist auch ein Trick. Und dadurch gelangt man aber zu so einem Gefühl der größeren Verankerung im eigenen Leben. Also man bekommt so einen Boden unter die Füße, wenn man über sich selbst schreibt. Und es ist nicht narzisstisch, sondern es ist einfach dieses Gefühl, ja, das ist schon ziemlich großartig, dieses Leben, was wir nur einmal leben. Und es wäre sehr schade, wenn wir uns nicht erinnern, bevor sowieso alles wieder gelöscht wird.
Das Buch ist so aufgebaut, dass also am Anfang fordern Sie uns auf zu schreiben und sagen, warum und das, was Sie gerade erklärt haben. Und dann gibt es viele Kapitel, die Überschriften tragen, wie zum Beispiel Einkaufen, Süchte, Haut, Heimatort, Telefon. Solche teilweise Schlagworte, teilweise Orte, teilweise Lebensphasen. Und dann schreibt Doris Dörrie erst von sich selber, was ihr dazu einfällt. Und hinterher wird dann nochmal uns vermittelt, wie wir das jetzt auch sozusagen aufgreifen sollten. Vielleicht können wir über ein paar Beispiele sprechen. Es gibt, glaube ich, ein Kapitel, das heißt Frisur. Sie sind bekannt schon immer gewesen für Ihre Frisur. Daran erkennt man Sie. Und damals war es aber die Dauer.
Möglichkeiten mit meinen Haaren.
Aber damals war es die Dauerwelle, ne, über die Sie vor allem schreiben. Die war Ihnen damals total wichtig. Und Sie hatten große Angst, dass Ihr Freund irgendwann merkt, der damalige, dass es nicht echt ist.
Ich hatte die bizarre Idee, als fast noch Teenager, mir eine Dauerwelle machen zu lassen. Manche erinnern sich vielleicht sogar noch an Mini-Pli. Das war noch schlimmer als Dauerwelle eigentlich. Und wollte aussehen wie Angela Davis, die schwarze Bürgerrechtskämpferin aus Amerika. Und die habe ich sehr bewundert und die hatte halt einen Afro. Und ich dachte, mit meinen norddeutschen Maushaaren mache ich auch einen Afro. Und das war dann halt eine Dauerwelle, auf die ich sehr stolz war. Und dann habe ich mich verliebt in Amerika und diese geliebte junge Mann, der hat meine Locken so bewundert und hat immer gesagt, ach, diese schönen Locken, diese schönen Locken. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass sie nicht echt sind. Und musste dann tatsächlich immer heimlich zum Friseur, um diese Dauerwelle zu erneuern, die sehr teuer war. Dafür brauchte ich dann einen extra Job, um mir diese Dauerwelle leisten zu können. Und nach der Dauerwelle, wenn die so frisch war, musste ich auch immer in eine Art Quarantäne gehen, damit er nicht merken konnte, dass es jetzt irgendwie doch anders aussah. Also es war wahnsinnig kompliziert. Und als wir uns dann getrennt haben, konnte ich diese Dauerwelle rauswachsen lassen und das war dann auch irgendwie eine große Erleichterung.
Ein anderes Kapitel heißt Telefon, auch das ist verbunden mit Amerika. Die Zeit in Amerika, ich weiß nicht, wie lange waren Sie insgesamt da? Die war jedenfalls sehr, sehr wichtig.
Die war wahnsinnig wichtig und wahnsinnig prägend und Telefon, also der Trick hier besteht darin, sich bei allem zu erinnern, also alles als Inspiration zu nutzen. Ich erinnere mich an Telefon, sofort kann man eben überlegen, welches Telefon fällt einem ein? Das Telefon meiner Kindheit, weiß ich sofort, war grau. Und dann später gab es das rote und das grüne Telefon. Und dann erinnert man sich auch sofort, wie sich das angefühlt hat, zu wählen. Die Älteren unter uns wissen noch, das Wählen oder schick mit dem Stift zu wählen. Oder dann in Amerika fand ich so toll, die hatten so lange Strippen bei den Telefonen. Und dann konnte man immer so wie im Film, konnte man immer so das Telefon unter das Kinn klemmen und so rumlaufen in der Küche, wie das alle immer so machen in amerikanischen Filmen. Mit dem Telefon an den Kühlschrank gehen. Das ging nicht in Deutschland. Unmöglich. Wir hatten solche Strippen nicht. Und die Jüngeren erinnern sich an ihr erstes Handy und an Klapphandys und verbindet sich sofort mit Lebenssituationen und mit sehr, sehr spezifischen Dingen aus der eigenen Biografie. Und so kann man alles nutzen, um über sich selber zu schreiben.
Verbunden mit dieser Zeit in Amerika ist auch eine intensive Freundschaft, die mit ihrer besten Freundin, die in dem Buch N genannt wird, mit der sie viele Phasen durchlebt haben. Einerseits war sie ganz anders als sie, aber sie haben sich kennengelernt in einer Situation, wo sie beide irgendwie eine Art, was heißt Außenseiter, aber irgendwie gehört.
Doch, also, das ja, schon.
Genau, und ja. Da haben sie sich gefunden und die hat über viele, viele Jahre sie begleitet, auch als sie längst schon wieder in Deutschland waren.
Das ist ja, wir waren wirklich 40 Jahre sehr, sehr eng, bis auf eine Pause, die sehr dramatisch war. Aber ja, es war meine allerbeste und engste Freundin und sie ist leider gestorben vor 3 Jahren. Aber ja, also da auch über Verlust eben zu schreiben und zu merken, wie aber dann doch auch die Toten in uns weiterleben und wie wir durch das Schreiben auch Kontakt wieder zu ihnen bekommen und auch spüren, wie sehr sie uns ausmachen und in uns eben weiter existieren.
Sie schreiben auch über Ihren Mann, den Sie verloren haben, aber das sind ja doch teilweise dann sehr intime Sachen, da habe ich mich natürlich gefragt beim Lesen, wie viel, also Sie fordern uns ja auf, einfach frei zu schreiben, aber das ist ja nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt. Wie sehr war denn für dieses Buch sozusagen eine Zensur da, wo Sie gedacht haben, naja, also das kann ich preisgeben, das andere aber, das bleibt natürlich mal schön in der Schublade.
Das war eine schwierige Balance, weil ich natürlich sonst in allen Büchern, die ich geschrieben habe oder Filmen, immer doch auch sehr diesen Schleier und diese Verhüllung benutzt habe, die einem die Fiktion bietet. Natürlich habe ich auch oft über mich geschrieben, aber es war nicht erkennbar. Und hier, um das vorzumachen, musste ich halt dann doch sehr viel ehrlicher und sehr viel direkter über mich selbst berichten. Und da gab es für mich so eine Messlatte, wenn ich anfange, andere zu verletzen, dann geht es nicht. Also andere preiszugeben, das geht nicht. Mich selber preiszugeben, okay, das kann ich versuchen, so weit wie möglich und so mutig wie möglich das nur geht. Andere nicht. Und das war so eigentlich das einzige Kriterium, was ich da hatte.
Ihre Tochter wird, das fand ich interessant, immer nur das Kind genannt.
Also da zum Beispiel auch aus dem Grund, ja.
Okay,
ja.
Einfach gut, aber man hätte ja sagen können, meine Tochter, das gibt auch nicht wirklich viel Preis von dieser Person, aber dadurch hat es natürlich was sehr, sehr, sehr Distanziertes.
Genau, genau. Also ich habe nicht das Recht, meine Tochter der Öffentlichkeit einen Preis zu geben, nein. Also da ziehe ich sehr klare Schranken ein.
Aber es geht ja auch immer nur um Ihr Verhältnis zu diesem Muttersein, zu dem Kind. Es geht nie um das Kind selber.
Genau.
Nee, aber diese Bezeichnung, das Kind, das fand ich interessant.
Aber das bedeutet natürlich hier etwas, weil es für die Öffentlichkeit dann auch bestimmt ist. Wenn man selber schreibt, dann kann man alles machen. Aber vielleicht ein Rat, dass man das, was man schreibt, gut wegschließen sollte oder darauf aufpassen sollte. Denn in dem Moment, wo man wirklich ehrlich wird, kann es auch sein, dass man Dinge schreibt, die andere falsch verstehen können und die Liebsten, die engsten Freunde vielleicht dann doch verletzend finden. Und da muss man einfach vorsichtig sein und sollte vielleicht es wegschließen oder gut drauf aufpassen.
Reisen sind eine wichtige Inspirationsquelle sowieso, aber auch fürs Schreiben haben auch in Ihrem Leben eine große Rolle gespielt. Sie sagen, es ist eine Transformation und dadurch natürlich unheimlich wichtig.
Ja, Reisen bildet, die alte deutsche Maxime, Reisen bildet. Ja, natürlich, es ist einmal natürlich diese Transformation allein dadurch, dass man an einem anderen Ort ist, aber was mit einem selbst passiert, finde ich interessant, auch beim Reisen und wie man das Fremde in sich selbst entdecken kann und eben auch die Toleranzschwelle bei sich selbst, dem Fremden gegenüber. Und das ist etwas, was man immer neu auch ausloten muss und womit wir uns ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr genau beschäftigen und immer wieder auch genau hingucken müssen, was macht mir Angst am Fremden, was mag ich am Fremden, warum bin ich gerne in der Fremde, wann wird es mir zu fremd. Also das sind alles genaue Beobachtungen, die man bei sich selbst anstellen kann und wird dadurch vielleicht aber auch so ein bisschen empfindsamer für den anderen, der fremd ist. Generell, in dem Moment, wo man sehr genau den Reichtum der eigenen Biografie erforscht, merkt man eigentlich, dass dieser Reichtum in jedem schlummert, in jedem. Und dieser Boden unter den Kinderfüßen, ja, jeder kann diesen Boden beschreiben, jeder hat ihn. Das Lieblingsessen aus der Kindheit, Familiengeschichten aus der Kindheit. Und diesen großen Reichtum, den im anderen zu sehen, das ist auch ein Effekt von diesem Schreiben.
Auffallend fand ich, dass das Filmemachen, wofür Sie ja nun wirklich bekannt sind und was sicherlich einen Großteil auch Ihrer Zeit ausmacht oder ausgemacht hat über Jahre, dass das eine kleine Rolle spielt in diesem Buch. Also es kommt vor im Vergleich, weil N sich vergleicht mit Ihnen, als Sie großen Erfolg haben, sie hat den nicht, das wird zum Problem. Aber ansonsten ist eigentlich das nicht so groß Thema. Es scheint immer nur am Rande, dass Sie halt viel beschäftigt sind, aber als Thema eigentlich nicht.
Wieso? Ja, das ist die Frage, was macht uns aus? Und das kann man aber an diesen Geschichten auch sehr schnell testen. Also wenn ich Ihnen jetzt erzähle, ja, und dann habe ich den Film gedreht und dann hatte der Premiere und es war ein großer Erfolg. Das ist wahnsinnig langweilig.
Nein, aber es gibt ja auch beim Drehen zum Beispiel ganz viele Begegnungen und so, die wahrscheinlich einfach prägend sind, oder?
Naja, was macht uns aus? Also das macht mich und ich glaube uns alle am Ende nicht wirklich aus, sondern was uns ausmacht, ist der Boden unter unseren Füßen. Also das, was wir ganz klein und im Privaten wirklich erleben, das macht uns aus. Und wir tun natürlich immer mehr so, als wären es diese super tollen Urlaubsfotos auf Instagram und mein tolles Essen, was ich esse und alles, was ich so Tolles erlebe. Das macht uns nicht wirklich aus, sondern das, was im Detail und in diesem kleinen Alltag verborgen ist, das macht uns in Wirklichkeit aus. Und das macht natürlich, unsere Familie macht uns aus, aber eben auch, was wir an Freundschaften haben, wie wir uns da drin bewegen und fühlen, was wir essen, wo wir uns zu Hause fühlen, all diese Dinge machen uns aus. Und diese Arbeitswelt, na klar, wir sind auch das, was wir arbeiten, natürlich. Und dennoch, ich glaube, dass der wirkliche Stoff unserer Biografie etwas anderes ist.
Was Sie ausmacht, ist vor allem auch das Lesen. Wir sind ja auf der Buchmesse. Sie haben schon sehr, sehr früh angefangen, ganz viel zu lesen. Ich weiß nicht, ob es unter dem Kapitel Sucht ist, aber jedenfalls waren Sie lesesüchtig, das sagen Sie, haben die Bücher verschlungen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, das verdanke ich wirklich meinen Eltern und der Tatsache, dass wir keinen Fernseher hatten, dass alle in der Familie immer gelesen haben. Nach dem Abendessen wurde gelesen. Das klingt heutzutage richtig exotisch. Alle setzen sich hin und lesen. Aber da habe ich eben entdeckt, dass diese Welt der Bücher ein unendlicher Kontinent ist und dass man ihn immer betreten kann und dass man auch natürlich immer in ihn fliehen kann, aber dass es eine Welt eben ist, die unendlich groß ist und die es zu erforschen gilt, immer neu und die so viel Platz hat und selber eben auch Platz im Hirn schafft. Und ich kann mir ein Leben ohne Bücher gar nicht vorstellen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, ohne Buch ins Bett zu gehen, ohne Buch auf Reisen zu gehen. Das ist für mich wirklich lebenswichtig, lesen zu können und lesen zu dürfen auch. Und ein Buch immer zur Hand zu haben, was ja jetzt auch sehr viel einfacher ist, weil ich es auf dem Handy auch haben kann.
Ja. Und das ging dann Hand in Hand auch mit der Entdeckung des Schreibens. Dann haben Sie auch angefangen, irgendwann zu schreiben. Und auch das ist ja, geht nicht ohne. Sie erzählen, dass Sie jeden Morgen, eigentlich direkt nach dem Aufwachen, also für Zähneputzen ist noch gerade Zeit, der erste Kaffee, aber sonst gibt es erstmal Schreiben.
Na gut, das ist jetzt mein professionelles Leben, auch das Schreiben. Aber als Kind fand ich das so irre, nachdem ich es mal begriffen hatte, wie das funktioniert mit dem Schreiben. Ich habe mich so schwer getan, ich musste von links auf rechts umsteigen und fand es höllisch, dieses Schreiben. Aber als ich begriffen habe, dass wirklich mit diesen 26 Buchstaben ganze Welten entstehen, Also in dem Moment, wo ich sage, ein blauer Tiger steht im Wald, dann sehe ich einen blauen Tiger, der im Wald steht. Dass das mit so wenig Buchstaben geht und mit so wenig Wörtern und plötzlich entstehen Bilder und Geschichten. Da war ich wirklich für immer süchtig. Und dann habe ich eben gemerkt, dass ich selber ja auch diese Sätze erfinden kann. Nicht nur sie lesen, sondern auch selbst erfinden kann. Und das war eine Wundererfahrung, über die ich auch bis heute nicht so recht weggekommen bin, dass das möglich ist.
Sie hatten in der USA, wir haben vorhin schon über die USA gesprochen, eine Zeit lang einen jüdischen Freund. Und die Eltern waren überhaupt nicht amused, als er eine Deutsche mit nach Hause brachten, weil die nämlich extra aus Deutschland in die USA gereist waren, dort sich angesiedelt hatten, weil sie mit Deutschland eigentlich nichts mehr zu tun haben wollten.
Es ist interessant, dass Sie jetzt gerade auslassen, dass die beiden Auschwitz überlebt hatten.
Ja, das habe ich jetzt mal im. Darum haben sie Deutschland verlassen, also nach dem Krieg. Und verständlicherweise wollten sie nie wieder was mit Deutschland zu tun haben. Und dann kommt der Sohn und bringt eine Deutsche mit an. Und das fanden die ganz furchtbar. Und der Sohn hat sie aber dann erstmal darüber hinweggesetzt. Er hat sie dann, glaube ich, mit dorthin genommen. Sie haben dann eine Zeit zusammen gewohnt und das ging aber gar nicht. Und dann ging das halt irgendwann auseinander. Wie hat das Ihren Blick auf die deutsche Geschichte nochmal verändert?
Ja, das war für mich schon ganz entscheidend, überhaupt einen Juden kennenzulernen. Die meisten von uns kennen keine Juden und sind aber oder auch deshalb und dennoch besonders antisemitisch. Also je weniger Kontakt man hat, umso mehr wird man vielleicht auch feindlich. Das ist ein seltsamer Zusammenhang. Und gerade im Moment müssen wir leider immer noch und immer wieder auch zugeben, dass ein Drittel unserer Bevölkerung, ein Drittel von uns allen, wir sind Antisemiten. Und wir müssen uns dem stellen und wir müssen uns dem immer wieder uns selbst diese Frage stellen. Und es ist kein Problem der Juden, es ist ein Problem von uns.
Und das haben Sie damals schon gedacht oder erfahren oder verarbeitet?
Na ja, klar. Also in dem Moment, wo ich Juden kennengelernt habe, habe ich damals auch so dieses komische Gefühl bekommen. Und wie schuldig soll ich mich jetzt fühlen? Und was soll ich jetzt sagen? Und wie soll ich das jetzt überhaupt zur Sprache bringen? Und all diese unangenehmen Gefühle, die einen als Deutschen natürlich befallen und auch befallen sollten. Aber damit müssen wir umgehen und wir müssen begreifen, es ist unser Problem. Es ist unseres, dass wir immer noch und wieder stärker antisemitisch sind. Und das ist einfach zum Weinen und zum Kotzen. Aber wir müssen damit umgehen und wir müssen es versuchen, in den Griff zu bekommen und in uns selbst auch aufzuspüren. Was ist denn da los, dass wir uns so wenig auch auskennen, dass der Spiegel irgendwie titelt, die Juden, dein unbekannter Nachbar? Ja, dann sollten wir uns vielleicht mal ein bisschen bekannter machen und wirklich uns selbst drum kümmern.
Haben Sie mit dieser Erfahrung dann einen jüdischen Freundeskreis in Deutschland, ich sage jetzt mal, gesucht oder hat es sich ergeben, zufällig?
Ich weiß nicht, ob ich ihn gesucht habe, aber ich habe ihn. Man kann ihn auch einfach haben. Es ist ja nichts Besonderes. Ich finde es auch so furchtbar, dass man als Jude immer als jüdischer Mitbürger tituliert wird oder als jüdischer Schriftsteller oder was soll der Schmarrn? Jeder von uns kann seine spezielle Geschichte erzählen. Wenn wir danach fragen, dann kann ich Sie fragen, wo genau sind Sie aufgewachsen? Mit welcher Religion sind Sie aufgewachsen? An was glauben Sie? Was haben Ihre Eltern für eine Biografie? Darüber können wir reden, wenn es uns interessiert. Aber ansonsten sitzen wir doch hier und sind zwei Frauen. Eine trägt lila, eine rot und... Ja.
Aber ich habe da schon auch ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit kennenlernen, muss ich sagen. Tatsächlich weiß ich das von vielen Freunden entweder nicht oder erfahre es irgendwann nebenbei und es ist auch egal und entweder genau wie Sie sagen.
Aber auch von Juden?
Ja.
Ja, gut, ja. Dann ist es ja schon mal ein Fortschritt.
Ja, das meine ich ja gerade, ja, dass man manchmal gar nicht, einfach nicht
überspricht. Das ist schön, dass Sie das sagen und gleichzeitig müssen wir doch aber auch wirklich feststellen, dass das allgemein nicht so ist.
Ja.
Sonst hätten wir keine Anschläge, keine terroristischen...
Klar.
Übergriffe, keine Schändung von Friedhöfen, keine Angriffe auf Leute in der Straße, in Schwabing, um die Ecke, wo ich wohne. Sonst hätten wir das doch alles nicht.
Hm.
Wir können nicht immer so tun, als wären es die anderen.
Nein, das ist klar.
Ja.
Ein Zitat aus dem Buch fällt mir ein, das heißt so ungefähr, sie hat Nerven wie Drahtseile, zumindest kann sie gut so tun, als ob so wäre oder kann ihre Angst gut verbergen, womit sie gemeint sind. Also das heißt, wir haben gerade kurz über den Job gesprochen, immer natürlich auch wahrscheinlich etwas repräsentieren müssen, wo harte Nerven angesagt waren, wo man das Zepter in der Hand behalten musste. Und dann ist aber der zweite Teil des Satzes, naja, aber eigentlich gab es da doch auch oft Angst, wahrscheinlich Nervosität. Wie sind Sie damit dann umgegangen? Weil ich meine, in Ihrem Metier, also Sie waren ja, ja, wie lange ist das, ich weiß gar nicht, wie lange Ihr erster großer Erfolg Männer her ist, das ist ja inzwischen schon eine Weile. Und da war ja so eine Frau, eine Regisseurin, die so durchgestartet ist, echt noch was Besonderes. Auch in so einer Männerwelt die Nerven immer so zu bewahren. Wie haben Sie das gemacht?
Ich kann sehr gut bluffen, ich kann hier sitzen und total cool tun.
Und sind Sie gar nicht?
Naja, nein, natürlich nicht. Es ist schon auch alles immer eine Frage von Aufregung und Nervosität und wie man das kaschiert. Das müssen wir ja alle dauernd auch in anderen Situationen. Aber ja, ich habe mich damals instinktiv davor gehütet, den Erfolg zu ernst zu nehmen. Aber auch sehr unterstützt von meiner Familie, die es auch nicht ernst genommen hat. Und das war eine große Hilfe. Denn man darf das nicht ernst nehmen. Denn das ist wunderbar, wenn es passiert. Und es passiert ja nicht durch mich, sondern es passiert durch den Zuspruch von anderen Leuten. Die anderen Leute sind der Grund für Erfolg. Nicht ich originär. Mhm. Und das verwechselt man ganz schnell. Irgendwann denkt man dann, oh, ich bin so toll und deshalb habe ich Erfolg. Nee. Man kann tolle Sachen machen und die haben gar keinen Erfolg. Man kann den größten Mist machen und hat wahnsinnig großen Erfolg. Also da muss man sehr präzise unterscheiden, was wirklich mit einem selbst zu tun hat. Und Erfolg hat nie wirklich nur mit einem selbst zu tun. Deshalb, das war so ein guter Schutz. Und es war natürlich auch ja, schwierig zu unterscheiden, dass ich sofort in so eine Marketing-Ecke geschubst werden sollte, die Männerfrau. Also ich war die Einzige, die so einen riesigen kommerziellen Erfolg als Frau hatte.
Und dann auch noch mit diesem Film.
Und dann auch noch mit dem Film der Männer hieß. Es war super zu vermarkten. Und da habe ich mich auch instinktiv dann doch sehr schnell zurückgezogen. Und das war ganz gut.
Und welche Rolle spielt bei dieser Art, sich selber vielleicht auch dann nicht zurückzunehmen, aber nicht so wichtig zu nehmen, der Buddhismus, mit dem Sie sich auseinandergesetzt haben, sehr intensiv?
Ja, das hilft immer. Das ist ja eine ganz klare Arbeitsanleitung. Einatmen, ausatmen, das hilft immer.
Einatmen, ausatmen, das ist das Lebensrezept, was wir jetzt hier mitnehmen für alles. Fürs Privatleben, fürs Berufsleben und schreiben, schreiben, schreiben. Einfach drauf los, mit der Hand. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren, Doris Dörrie.
Vielen Dank. Dankeschön.